Der Inhalt dieses Vortrags ist es, über die Vordenker unseres Weltbilds zu sprechen. Ich möchte in diesem Vortrag eine Reihe von Menschen vorstellen, die sehr wichtig waren im Entwickeln des Weltbilds, das wir auch heute haben. Ich werde nächstes Jahr sprechen über die Menschen, die unsere Zeitgenossen sind und die das Weltbild des Modernen heute gestalten, sondern möchte eher über Menschen sprechen, an die man weniger denkt, zum Thema des Weltbilds. Natürlich dreht sich alles wieder um die Sterne, wie könnte es anders sein? Wenn wir uns in der Kulturgeschichte der Menschheit umschauen, so finden wir eigentlich auf allen Kontinenten zu aller Zeit Hinweis und Evidenz dafür, dass der Mensch sich immer schon vom Sternenlicht so sehr hat beeindrucken lassen. Sei es wie zum Beispiel hier das Ishtar-Tor aus dem alten Mesopotamien, sei es bei den alten Ägyptern wie hier eine Darstellung der mythologischen Göttin Nut, die sich da hier über die Schützlinge, über die Menschen ausbreitet. O göttliche Mutter Nut, breite deine wohlwollenden Flügel aus und bewahre und beschütze uns. Ein Gedicht, ein Teil eines Sonnengesanges eines der Pharaonen aus längst vergangener Zeit. Die Mutter Nut war die mythologische Repräsentantin für den Sternenhimmel. Aber auch auf anderen Kontinenten in Südamerika, Mittelamerika finden wir Bauwerke, die sehr wohl astronomischen Inhalt gehabt haben und auch mythologischen Inhalt, astrologischen Inhalt würden Sie sagen. Aber so wie ich es verstanden habe, ist Mythologie und Astrologie das Gleiche. Astrologie vielleicht die angewandte Mythologie, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, sich zurechtzufinden in ihrer Welt. Und Sie finden auch Sternenkarten, die Jahrhunderte alt sind, wie hier eine ganz alte Sternenkarte aus China. Und auch auf unserem Kontinent finden wir natürlich Hinweise und Bauwerke darüber, dass der Mensch ein großes Astrokalendarium geschaffen hat, aus Stein, vor Tausenden von Jahren. Stonehenge ist ja bekannt. Und es ist auch bekannt dafür, dass es, bevor es mit diesen großen Monolithen ausgestattet worden ist, schon über tausende Jahre davor ein frequentierter Platz war, und wir würden heute sagen, ein Kraftplatz war, ein geomantisch relevanter Einstrahlungspunkt, wo die Menschen ihre kulturellen Festivitäten abgehalten haben. Die Hopi-Indianer haben uns einen Begriff in die Hand gegeben, der heutzutage überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. In ihrer Mythologie, in ihrer Geschichte über die Welt, wenn man sie fragt, wie ist denn die Welt entstanden, so ist ihre Antwort die, dass sie sagen, die Großmutter Spinne spinnt das weltweite Netz. The World Wide Web ist ein Begriff, der uns allen vertraut ist und der von den Hopi-Indianern kommt. Die Hopi in Arizona zu Hause und die australischen Ureinwohner, die Aborigines, sprechen von dem gleichen, bei ihnen heißt es Guruwari. Und ganz egal, wie wir es nennen, wir können sagen, dass wir immer schon mit diesem Wissen gearbeitet haben, das wir aus den Sternen, aus der Beobachtung der Sterne generiert haben. So könnte man zusammenfassend sagen, dass es in Wahrheit so ist, dass das Licht der Sterne unser Weltbild stiftet. Natürlich tun wir uns schwer, in unseren Städten und Gemeinden so etwas nachzuvollziehen. In Wahrheit können wir das gar nicht mehr, weil wir nur noch einen kleinen, kümmerlichen Abriss des Sternenhimmels überhaupt noch erkennen können. Aber wir haben es in der Hand, es wieder anders zu machen. Es liegt bei uns. Und wenn wir in der Mythologie uns umschauen, wenn es ums Weltbild geht, dann blicken wir sehr weit zurück. Hier ist eine modernistische Darstellung der Erdengöttin Gaia. Ein sehr schönes Bild, wie ich meine. Und im Hintergrund all das Leben, das feucht und fleucht auf diesem schönen Planeten, in ihr Gewand eingelassen ist, sozusagen. Und sie schaut wohlwollend hinab auf ihre Schützlinge und auf eines ihrer Kinder, den Uranus, den sie ja dann auch zum Mann genommen hat. Wir strengen hier noch einmal dieses Bild an, nennen jetzt nicht den Herrn Zeus, sondern nennen ihn Uranus, gehen also in der Familiengeschichte ein paar Generationen zurück. Und auch der Uranus wollte bekanntlich von der Gaia immer nur das eine, bis es der warmen Gaia irgendwann mal zu viel geworden ist und einen aussichtsreichen Sprösslich, nämlich den Kronos oder den Saturn, gebeten hat, er möge diesen bunten Treiben des Ehemannes, des Uranus, der immer nur zeugen wollte, ein Ende setzen. Denn der Uranus hat ja nicht nur gezeugt, sondern er war dann obendrein mit den Ergebnissen unzufrieden. Er hat ja versucht, die Kinder wieder zurückzuschieben in den Uterus, beziehungsweise in einer anderen Darstellung hat er sie in den Tartarus verbannt. Und irgendwann hat die Gaia gesagt, meine Kinder sind es wert, dass sie leben, egal wie sie ausschauen und egal was ihre Qualitäten sind. Und daher ist diesem Unsinn ein Ende zu setzen. Und das war die Aufgabe des Saturn. Saturn entmannt den Uranus. Das ist hier dargestellt im Bild von Giorgio Vasari. Daher ist Saturn, und das ist, glaube ich, längst vergessen worden, ganz lange Zeit gefeiert worden als der große Befreier. Die Saturnalien der Römer beispielsweise haben sich noch sehr gut erinnert. Und die Saturnalien waren Festivitäten, wo man dem Leben gefrönt hat und wo man sich davor verneigt hat, dass der Saturn hier eine Grenze gesetzt hat. Im Mittelalter ist der Saturn dann verdammt worden zum ausschließlich Bösewicht und Unruhe, nicht Unruhestifter, aber derjenige, der nur das Schlechte und den Ton und die Verdammnis bringt. Aber das ist eine extrem engwinkelige Betrachtungsweise. Es ist viel mehr als das. Also er war eigentlich auch der Befreier. Und da sollte man sich auch wieder daran zurückerinnern. Aber Saturn hat seinen Vaterkonflikt nicht aufgelöst. Er hat es sogar noch schlimmer gemacht als sein Vater, er hat nämlich dann seine Kinder gefressen. Peter Paul Rubens zeigt uns das hier. Und es erinnert uns natürlich auch an eine zeitgeschichtliche Bewandtnis. Ich habe jetzt da die aktuelle Tagespolitik da nicht zu sehr strapaziert, daher bin ich zurückgegriffen und habe uns da hier einen ganz großen Schöngeist dargestellt. Es ist einer, der in jungen Jahren gegen seinen Vater revolutionshaft aufgestanden ist. Er war ganz anders als sein Vater. Sein Vater war ein extremer Militant, ein preußischer militanter Mensch und er war einer, der sich den schöngeistigen Dingen gewidmet hat und versucht hat auch umzusetzen. Er ist herumgewandert auf der ganzen Welt, hat sich beeindrucken lassen von anderen Herrscherhäusern und hat sich vorgenommen, wenn er eines Tages an die Macht kommt, so wird er sich ganz stark machen dafür, für eine breite Perspektive, für die Bevölkerung und auch für die Menschen. Und ist eingegangen in die Geschichte als Friedrich der Große, aber in Wahrheit war er dann eigentlich später dann nur ein großer Despot. Er hat es genauso gemacht wie sein Vater und er war, hier sehen wir ihn wieder, das ist ein und die gleiche Person, nur im fortgeschrittenen Alter. Das ist natürlich ein großer deutscher ehemaliger Schauspieler, aber es soll uns einfach daran erinnern, dass er genau das gleiche gemacht hat wie sein Vater. Er hat seinen Vaterkonflikt nicht aufgelöst. Darauf hinzuweisen und darauf hinzuhacken auf die Fehler des Vaters oder der vorangegangenen Generation reicht nicht aus. Ich muss es schon auch auflösen. Was hat er denn so Schlimmes gemacht? Wenn wir uns erinnern, als die Königin Theresia, Kaiserin Theresia, wird immer gesagt, aber sie war nie Kaiserin von Österreich, sondern von Ungarn, ans Ruder gekommen ist, an die Macht, so war er der Erste, der sie in der wahren Welt der Männer willkommen geheißen hat, indem er ihr Schlesien weggenommen hat. Er ist eingefallen ins Land. Und die erste Aktion, halb Europa hat gratuliert, endlich wieder mal eine Frau am Ruder, noch so aus so berufenem Hause, und er hat das genutzt und hat das sofort mit weggenommen. Also sie haben genau das Gleiche wieder gemacht. Aber wir wenden uns jetzt wieder den Sternen zu und wollen dann in weiterer Folge sogar noch viel weiter zurückgehen. Hier nur die Erinnerung daran, was wir in unseren Großstädten vom Sternenhimmel noch sehen, wir sehen überhaupt keine Sterne mehr, denn das, was wir da sehen, sind nicht Sterne, sondern es ist Jupiter, Venus und Mond. Und das ist der Flieger. Und von den Sternen ist leider nicht mehr viel zu sehen. Aber wir schauen uns jetzt trotzdem in der Welt der Sterne nochmals um, haben wir dieses rechnerische Modell der Milchstraße, ein rechnerisches Modell deswegen, denn wir können die Milchstraße in der Position nicht fotografieren, aber wir sind irgendwo da auf einem dieser Arme zu Hause und wie wir oben gehört haben, können wir in jede x-beliebige Richtung Messungen anstellen und können uns daher ein Bild von der Welt machen, ein Weltbild, ein modernes Weltbild des Universums oder zumindest der Milchstraße schaut genau so aus. Wir leben also in einer ganz großen sogenannten Balkenspiral-Galaxie. Es sind über 300 Milliarden Sterne und nach viel, viel mehr Planeten, weil es die Ausnahme ist, dass im Stern keine Planeten um sich herumtragen, sondern es ist die Regel, dass es so ist. Der Weg zum modernen Weltbild wird hier nur kurz dargestellt. Wir haben den Lassier schon besucht, wir haben den Paranal gesehen und haben uns auch umgeschaut, bereits in den Sternwarten. Vielleicht noch Information, dass diese Anlage an einem Ort ist, wo man eine ganze Kleinstadt aus dem Boden stampfen musste, denn dieser Platz befindet sich in einer Gegend von Chile, wo es überhaupt keine Stromversorgung gibt. Chile Nord ist ein paar Kilometer entfernt, Chile Süd als Stromversorger ist auch sehr weit entfernt, sodass man hier Generatoren erst montieren musste und aufstellen musste, damit die Teleskope mit Strom versorgt sind. Außerdem gibt es da jede Menge Wartungsgebäude, klarerweise, und jeden Tag müssen 60.000 Liter Wasser herantransportiert werden, sodass alle versorgt sind. Das ist ein immenser Aufwand, ein gigantischer Aufwand, um den Sternenhimmel die Geheimnisse zu entlocken. Und es zahlt sich aus, denn die Sterne sind die besten Erzähler, die wir haben. Wenn wir uns fragen, was bietet uns denn das Universum an Wissen? Wir haben gefunden, dass es viele Milchstraßen gibt, nicht nur eine, dass sich das Universum ausdehnt und dabei beschleunigt, dass die Sterne keine Kohleöfen sind, wie wir vor 80 Jahren noch glaubten, sondern dass sie Kernfusion betreiben, wie Richard von Weizsäcker gezeigt hat. Wir haben Gamma-Ray-Bursts gefunden, gewaltig große Energieausströmungen, die wir nicht näher erklären können. Und es hat uns die Astronomie dazu verholfen, die konventionelle Materie im Universum besser zu verstehen und auch zu begreifen. Und wir haben exotische Objekte gefunden, Pulsare, Quasare, schwarze Löcher als Raritäten, bis wir drauf gekommen sind, die schwarzen Löcher sind in jeder Milchstraße drin. Wir haben die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung entdeckt, die vorhergesagt worden ist, gefunden wurde, was einen Nobelpreis ausgelöst hat, weil sie ein Echo ist vom Big Bang, eine Bestätigung dafür, dass es die gibt. Wir haben die dunkle Materie beschrieben, Exoplaneten gefunden. Sind dabei, die Sonne besser zu verstehen. Wir müssen den Begriff eines Fixsterns aus den Büchern hinausstreichen. Es gibt keinen Stern, der fix am Himmel steht. Und selbst wenn er auf einer Bahn sich bewegt, so bewegt er sich selbst auch. In dem Sinn, dass jeder Stern eine Pulsationsbewegung macht. Jeder Stern dehnt sich ein wenig aus und zieht sich wieder zusammen. Die Sonne macht das in einem Rhythmus von 5 Minuten. Innerhalb von 5 Minuten dehnt sie sich ein wenig aus und zieht sich wieder ein wenig zusammen. Wie ein Atmungsprozess, ja, auch die Erde macht diesen Atmungsprozess. Torricelli hat uns im Anfang des 18. Jahrhunderts schon gesagt, die Erde atmet. Er ist ausgelacht worden und heute können wir es mit Satelliten messen, dass die Erde tatsächlich sich ein wenig ausdehnt und auch wieder zusammenzieht. Als feststofflicher Körper, aber auch die Atmosphäre unterliegt einer solchen, wenn Sie so wollen, ja, Atembewegung. Und trotzdem bleiben extrem viele Fragen offen. Wie ist das jetzt mit den Exoplaneten? Gibt es jetzt da vielleicht welche, die der Erde ähnlich sind? Wie schaut es aus mit der Grundlagenphysik? Wie funktioniert ein schwarzes Loch tatsächlich? Wie hat sich die Materie formiert? Und wie ist das ganze Universum entstanden? Hat es jetzt den Big Bang gegeben? Und wenn ja, einmal oder mehrfach? Und wir haben schon gehört, dass wir das elektromagnetische Spektrum auf allen Ebenen benutzen, damit wir solche Sternennebel penetrieren können, um hineinzuschauen in diese Sternenwiege, in der neue Sterne geboren werden. Und deswegen unternehmen wir auch extreme Anstrengungen, um neue Fernrohre zu bauen, wie zum Beispiel dieses Extremely Large Telescope, das eine Auflösungskraft haben wird, wenn man es hier vergleicht, das ist eine Aufnahme von Hubble Space. Und da sehen wir eine Milchstraße, die können wir als solche gerade identifizieren. Da ist der Kern, in den Balken und zumindest zwei Arme scheint das zu haben. Und wenn dieses erdgebundene Fernrohr In Betrieb gehen wir 2018, wo österreichisches Know-how drinnen stecken wird, dann werden wir diese Milchstraße nicht nur entdecken können, sondern dann werden wir sie auch näher untersuchen können. Das ist eine plakative Darstellung über die verstärkte Auflösungskraft dieses Extremely Large Telescopes, das wir heute auch noch besuchen werden in 3D. Kurz notiert, es wird ein Spiegelteleskop sein mit etwa einem Fußballfeldgröße. Es wird aus einzelnen Segmenten bestehen, fast 1000 an der Zahl. Diese Fläche, dieser Spiegel ist deformierbar. Man kann ihn sphärisch machen, also Kugelschnitt. Man kann ihn hyperbolisch machen, man kann ihn parabolisch machen. Je nach wissenschaftlichem Forschungsprogramm wird also jedes dieser einzelnen Segmente verändert werden, sodass auch die Brennweite verändert werden kann. Und das Besondere ist, dass es über eine adaptive Optik verfügt. Das heißt, dass das Licht der Sterne, das mit dem großen Spiegel gesammelt wird, wird über eines der Nebenspiegel verformt. Und zwar in Abhängigkeit von der Luftunruhe. Das Problem vom großen Fernrohr ist, dass wenn ich durchschaue, habe ich nicht nur die Details am Objekt vergrößert, sondern auch die Luftunruhe ist vergrößert. Und das verwischt und verwirrt das Bild. Daher macht man es so, dass man parallel zur Blickrichtung einen Laserstrahl, dessen Signatur man kennt, hinaufschickt in den Himmel, habe ich Ihnen schon gezeigt heute auf einem Bild. Man wartet die Reflexion des Laserstrahls ab, sieht ein verzerrtes Bild, gibt die Information an den Rechner, der rechnet aus, wie sich dieser deformierbare Spiegel 1000 Mal pro Sekunde auch verändern muss, damit er diese Luftunruhe korrigiert. Oder anders gesagt, mit diesem Laser schlägt man der Atmosphäre ein Schnippchen und schaltet die Luftunruhe aus. Die Luftunruhe, die Sie kennen, wenn Sie über die Autobahn fahren, am Horizont sehen Sie dieses die flirrende Luft. Die Luftunruhe, die Sie kennen, wenn Sie über eine Kerzenflamme hinwegschauen, das Bild dahinter ist verzerrt. Das schalten wir aus und das macht dann eine Auflösungsverstärkung in dem Sinn, dass wenn Sie zunächst ein unkorrigiertes Bild anschauen, und das ist eh schon extrem hoch aufgelöst, wie es in Europa unerreichbar ist, schafft man es jetzt bereits in Chile. Und wenn man dann mit dieser adaptiven Optik auf diesen selben Stern hinschaut, dann kommt man drauf, hoppla, in Wahrheit sind es zwei. Also eine Verstärkung der Auflösung im Faktor bis zu 100-fach. Und damit besteht keine Notwendigkeit mehr, ein Fernrohr außerhalb der Atmosphäre in den Weltraum hinaufzuhieven, wo es sehr schwierig ist, Wartung vorzunehmen. Wenn im Hubble Space Teleskop sehr Stecker löst, dann brauche ich eine Rakete, ich brauche ein paar Astronauten, ich brauche einen Haufen Geld. Wenn im erdgebundenen Extremely Large Teleskop der Stecker nicht funktioniert, geht der Techniker hin und steckt ihn wieder ein. Die Wartung von erdgebundenen Fernrohr ist einfach weit, weit weniger kostenintensiv. Und doch hier sehen wir diesen Laserstrahl, der zur Luftanalyse dienen wird. Wir sehen hier, wie komplex die Konstruktion sein wird. Wir schauen uns das dann später noch ein bisschen besser an. Hier nur rein qualitativ ist, was ich Ihnen gesagt habe, das Licht der Sterne wird also entsprechend analysiert und der Spiegel korrigiert dann, indem er aktiv ist und adaptiv ist, die Luftunruhe. So wird die Sternwarte aussehen. Wir haben hier einen Reisebus, wir haben hier Besucher, ein Gebäude, ein Dom mit 100 Meter Durchmesser. Und das Besondere natürlich ist, dass dieses Riesenfernrohr trotzdem mit mikrochirurgischer Präzision steuerbar sein wird. Beliebig reproduzierbar. Muss jeder x-beliebige Punkt am Himmel anvisierbar sein und über Stunden hindurch beobachtbar bleiben. Das heißt, dieses Teleskop muss auf einem Manifest, auf einer Grundfeste stehen, die wirklich was hergibt. Denn wenn ich Ihnen sage, dass dieses Teleskop wahrscheinlich etwa 4.500 Tonnen Masse haben wird, können Sie sich vorstellen, das kann man nicht irgendwo hinstellen. Und die Frage ist, woraus muss das Fundament sein, dass so ein Teleskop stabil getragen werden kann? Und die Antwort darauf ist, es ist keine Frage des Baustoffs, sondern die Stabilität von so einem Gebäude ist dann gewährleistet und das ist auch gleichzeitig die Grundfeste, wenn unter den Völkern Europas der Frieden herrscht. Denn keine Nation kann sich so ein Fernrohr alleine leisten. Das müssen alle miteinander wollen. Und genauso ist es auch geplant und konzeptioniert worden und genauso wird es auch jetzt in dem Moment, wo wir darüber sprechen, gerade umgesetzt. Angero Amazonas. Es ist nur wenige Kilometer entfernt im Landesinneren von Parandal, den wir schon besucht haben. Vergleichen wir dieses Bauwerk mit uns bekannten Gebäuden, vielleicht auch mit Gebäuden aus der Vergangenheit, dann können wir sagen, ja, das kann sie messen. Ja, das kann sie durchaus messen mit diesen großen Gebäuden. Aber vor allen Dingen gibt uns dieses Bauwerk über eines Auskunft, nämlich wie wir gelebt haben. Denn wenn wir jetzt zurückschauen auf die Ägypter, dann können wir uns deswegen ein Bild von ihnen machen, weil wir ihre Bauwerke heute noch sehen. Und wir lernen aus ihren Bauwerken, wie haben diese Menschen gelebt, womit haben sich die befasst und wie sind sie miteinander umgegangen und auch mit der Natur umgegangen. So wird es auch eines Tages über uns geschehen. Die nächste Generation und die danach und so weiter wird auf unsere Gebäude zurückschauen und dann, wenn sie unsere Städte dann ausgraben, dann werden sie Atomkraftwerke finden und sie werden militärische Anlagen finden und sie werden Shopping-Malls finden und hoffentlich viele dieser Gebäude, dieser Wissensdome. Denn eines ist klar, die Gebäude, die wir hinterlassen, diese Gebäude, das sind unsere Visitenkarten. Und jetzt reisen wir weiter und schauen uns ein bisschen noch die Sonne an, als den wichtigsten Stern im ganzen Universum, zumindest für uns Menschen. Das Licht der Sonne, das uns inspiriert für die Kunst, das uns aber auch schon in der Amarna-Zeit ganz wichtig war. Sie wissen, in der Amarna-Zeit, da war Echnaton und Nofretete, die sich zum ersten Mal dafür ausgesprochen haben, mit der Vielgötterei aufzuräumen, und es wurde alle Kraft und Konzentration auf eine Gottheit gelenkt, den Aton. Echen Aton, die Sonnenscheibe ist zufrieden, war der Name des Echnaton. Derzeit übrigens in Linz eine wunderschöne Ausstellung. Und diese Menschen waren sich einfach bewusst über die zentrale Vormachtstellung dieses einen Gestirns, sodass es also da hier ganz oft dargestellt worden ist. Wir verdanken der Sonne alle Farben, die wir kennen, und natürlich auch überhaupt alles Leben, alles was grünt. Wir verdanken der Sonne, dass es atmosphärische Aktivitäten gibt, dass es ein Klima gibt, dass es Jahreszeiten gibt, dass es den Regen gibt. Wir verdanken der Sonne ganz faszinierende Phänomene, wie hier sogenannte Nebensonnen, atmosphärische Interaktion mit dem Sonnenlicht. Und ohne dem Sonnenlicht würde natürlich auch kein einziges Korn auf Erden reifen können. Dass die Sonne in Wechselwirkung steht mit der Erde, haben wir uns heute schon ein bisschen angeschaut im Deep Space. Hier noch einmal so diese bildhafte Darstellung und Erinnerung. Und das Besondere an der Sonne möchte ich hier nochmals mit diesem Bild zeigen. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen heute diesen Abschnitt, den wir nennen, den Einflussbereich der Sonne, der sich also ungefähr ausdehnt, etwas außerhalb der Pluto-Bahn. Bis dahin reicht das Sonnenbild mit seiner Kraft, von dem wir gesprochen haben, dass er diese ungünstigen Cosmic Galactic Rays, diese ungünstigen Einflüsse abhält. Und weil das sehr, sehr viel Energie ist, würde das der Erde schaden, und darum hat die Erde das Magnetfeld hervorgebracht, alles haben wir gehört. Aber ich zeige Ihnen das deswegen, weil wenn wir es schematisch darstellen wollten, ein Symbol für die Sonne finden wollten, dann verstehen wir mit diesem Wissen, warum das Sonnensymbol so ausschaut und nicht anders. Wir haben einen konzentrierten Punkt von Kraft und außenrum einen Zuständigkeitsbereich. Das ist eine mögliche Erklärung für das Symbol der Sonne, das wir alle so gut kennen. Und wenn Sie künftig unter den Sternenhimmel hinaustreten und sich das anschauen, dann möchte ich Sie einladen, dass Sie alle diese Sterne als Zuständigkeiten sehen, als Autoritäten. Stellen Sie sich über jeden, um jeden dieser Sterne eine Art kleine Kristallkugel vor, wie vom Christbaum. Und erinnern Sie sich daran, was wir gesagt haben. Diese Sterne sorgen dafür, dass es den Schützlingen rundherum, den Planeten, gut geht. Dass sie von dem interstellaren Medium nicht getroffen werden. All das war diesen beiden natürlich schon bekannt. Hier der Echnaton und hier seine wunderhübsche Frau, die Nofretete. Diese Plastik ist im Archäologischen Museum in Berlin zu bewundern, aber die Nofretete ist eine Kosmopolitin geworden, seit man sie gefunden hat, und reist sehr viel herum auf der ganzen Welt. Aber es ist wirklich wunderschön anzuschauen. Und auch in anderen Kulturkreisen finden wir Ausdruck der Bewunderung und der Verehrung des Wissens über die Bedeutung der Sterne und der Sonne. Wir finden hier eine Swastika auf den Buddha-Statuen. Und wenn wir auch in die Grabeskirche von Jesus schauen, so es wirklich die Grabeskirche von Jesus ist, aber es wird dazu gesagt, dann finden wir auch dort Sonnenräder, Feuerräder, Symbole über die Bewunderung vor dem Sonnenlicht. Jesus hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das finden wir dort wieder. Das sind die alten Darstellungen und Symbole, Feuerräder, Sonnenräder, das Sonnensymbol. Und dieses Wissen ist wirklich alt, es ist richtig alt. Und wer immer dieser Hermes Trismegistus gewesen ist, hat davon gewusst. Und Lao Tse hat seinen Menschen erzählt und Zoroaster genauso. Zarathustra, könnten Sie genauso sagen, ist ein und das Gleiche. Und alle sprachen sie davon, dass all diese Sterne eingewoben sind in ein kosmisches Netz, in dem es keine Isolation gibt. Es gibt keinen leeren Raum, es gibt keine Losgelöstheit, es gibt nur diese Alleinheit, dieses Ganze. Und durch dieses Ganze fliegen wir jetzt miteinander hindurch. Es ist eine Animation vom Max-Planck-Institut von diesem Cosmic Web, errechnet anhand der wissenschaftlichen Messdaten. Und alles, was Sie da sehen, jedes dieser kleinen Fleckerl, sind einzelne Milchstraßen. Und jedes dieser Milchstraßen, Milliarden von Sternen und noch viel mehr an Planeten. Dem Heraklit, von dem dieser Ausspruch stammen soll, den werden wir später noch begegnen. Ein Künstler, der all diese alten, weisen Damen und Herren versammelt hat, war Raffaello Santi, der in seinem Gemälde über die subtilen Hintergründe, das war der Originalname, sie versammelt hat. Und wir finden hier eine ganze Reihe von Personen. Wir finden hier zum Beispiel den Pythagoras. Wir sehen hier den Heraklit, wir haben da den Diogenes, wir haben da den Aristoteles. Und nachdem Raffaello Santi ein Verehrer war von Meister da Vinci, hat er diesem Gesicht des Aristoteles auch den Gesichtsausdruck des Da Vinci gegeben. Wir haben da drüben irgendwo den Zarathustra stehen, da ist er schon gerade noch nicht abgeschnitten. Und so sind also hier ganz verschiedene versammelt. Hier haben der Parmenides. Und das soll uns einfach daran erinnern, dass wir zwar, ja, sehr wohl mit den naturwissenschaftlichen Methoden ganz tolle Dinge finden können, aber dass nicht notwendigerweise alles, was neu erscheint, auch wirklich neu ist. Oder umgekehrt, dass nicht alles, was alt ist, unbedingt schlecht ist. Sondern eine gute Idee ist es, sich an Altes zu erinnern und allem seinen entsprechenden Raum und Zeit zu geben. Das waren alles Menschen, Damen und Herren, die fähig waren, jenseits der fünf Sinne auf der Welt nachzuschauen, in der sie lebten. Und insbesondere im antiken Griechenland, das ja bis weit auf Italien ausgedehnt hat. In diesem antiken Griechenland, da wurde also sehr viel nachgedacht über die Entstehung der Welt. Dieses Campanien in der Gegend von Neapel, wo wir dann später nochmal hin müssen, wenn wir über Giordano Bruno sprechen werden. Aber beginnen wir mal mit dem Thales von Milet, der auf die Frage seiner Schüler, Meister, woraus besteht das Universum, geantwortet hat, das Wasser ist das Urelement. Nicht notwendigerweise das physische Wasser, wie wir es kennen, sondern das Wasser im Sinne seiner Qualität. Von ihm stammt auch dieser Ausspruch, dass man in der Natur zu lesen hat, um das Universum deuten zu können. Und wenn du das tust, erlangst du Selbsterkenntnis. Im Studium des Gesamten lässt sich das herunterbrechen auf den Einzelnen. Eine andere Anwendung von wie oben zu unten, wie im Großen, so im Kleinen. Empedokles war jener, der uns mit der Elementelehre vertraut gemacht hat. Wasser, Feuer, Erde und Luft. Anaximander betrieb das Ganze schon etwas abstrakter. Er sagte, das Grenzenlose, das Apeiron, ist der Urstoff, was sei der Urstoff. Und jemand, der versucht hat, es konkreter zu machen, das war Pythagoras. Pythagoras war viel mehr als das, was wir in der Schule von ihm lernen, der pythagoreische Lehrsatz. Pythagoras war einer, der an die Seelenwanderung glaubte, und zwar einfach deswegen, weil er sich selbst erinnern konnte an drei Inkarnationen vor der Inkarnation als Pythagoras. Das ist belegt, da gibt es entsprechende Aufzeichnungen darüber, dass er sich da erinnern konnte. Das wurde auch überprüft, indem er über Länder gesprochen hat, wo er gewesen sei, die er so genau beschrieben hat, wenn man es verglichen hat mit den Besuchern, die zu ihm gekommen sind, dass es exakt deckungsgleich war, obwohl er sein Land nie verlassen hat. Davon hat er nichts gehalten. Pythagoras war aber jener, der sich in Bezug auf das Verständnis des Kosmos Gedanken gemacht hat, wie man denn, was denn der Schlüssel sei. Und nach seiner Ansicht nach ist der Schlüssel zum Verständnis des Kosmos die Zahl. Und wenn seine Schüler fragten, wie soll man sich das vorstellen, wie ist das gemeint, dann sagte er, es geht um drei Zahlen, die 1, die 2 und die 3. Und es gibt zu verstehen, dass die Zahl 2 ein Mehrfaches ist von 1, ebenso wie die 3 ein Mehrfaches von 2. Also aber eben nicht irgendwie, sondern ganz mit sogenannten diskreten Unterschieden. Diskrete Unterschiede, diskrete Quanten sind etwas, was wir auch kennen, was Max Planck wissentlich oder unwissentlich wieder aufgegriffen hat. Aber die Idee der Quantelung der Energie, auch die Quantelung der Energiebahnen von Elektronen um einen Kern herum, ist eine uralte Idee, die zumindest schon bei Pythagoras mit diesem Ausspruch vorweggenommen hat, dass die Zahlen sich nicht einfach irgendwie notieren lassen, sondern dass sie ganz bestimmten Energiezuständen entsprechen. Und wir finden das, wenn wir die Natur untersuchen und anschauen, überall wieder. Wenn wir einen Nautilus aufschneiden, dann finden wir darin die Kammern. Und die sind nicht irgendwie angeordnet, sondern sie sind ganz klar strukturiert und geordnet. Und wenn wir das versuchen, an der Zahl festzumachen, so finden wir darin die Fibonacci-Zahlenreihe. Als ein Ausdruck dieser Struktur und Ordnung dahinter. Selbst so ein unbedeutender Augenblick ist genau dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen. Oder wenn wir einen Wirbelsturm anschauen, also einen gewissen Respektabstand, erscheint er ja schön, wenn man nicht da mitten gerade drinnen ist, ein schlechtes Leben und 1000 hoch verliert. Aber auch der dehnt sich nicht irgendwie aus und auch der entspricht ganz genau einer Fibonacci'schen Zahlenreihe. Und wenn wir jetzt glauben, das gilt nur auf der Erde, so täuschen wir uns, das gilt im ganzen Universum. Eine Milchstraße kann sich auch nicht irgendwie ausdehnen. Auch dort existiert Struktur und Zahl und Ordnung. Und das hat Pythagoras als erster festgemacht und ausgesprochen. Oder anders gesagt, Zufall existiert nur im Sprachgebrauch der Menschen. Das Universum arbeitet nicht mit Zufall, sondern mit ganz strukturiert und auch geordnet. Und viele Meister der Renaissance wussten das und haben dieses Wissen geplant bei ihren Gemälden. Da Vinci war einer von ihnen. Zunächst hat er den Rahmen auf den goldenen Schnitt ausgerichtet. Eine andere Anwendung von Struktur und Zahl teilweise. Und die Abstände von Augen zueinander und die Längenrelation Nase-Mund, all das hat er berücksichtigt, indem er den goldenen Schnitt hier angewendet hat. Ebenso Michelangelo ist draufgekommen, dass der goldene Schnitt eine Methode ist, des Universums, der Natur, Dinge zu formen. Auch den menschlichen Körper finden wir diese Zahlenordnung. Für mich als Handkehrer war es extrem spannend zu finden, dass die Längenverhältnisse Mittelhandknochen, Kronglied, Mittel- und Endglied ganz genauso dieser Zahlenreihe des Fibonacci unterworfen ist. Die Zahl als die Schnittstelle zum Verständnis, als der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Universums, in dem wir leben. Oder ein Musikinstrument. Wenn Sie einen Geigenbaumeister fragen, wann klingt die Violine gut, dann sagt er, die wird nur dann klingen, wenn die Längenverhältnisse im goldenen Schnitt gemacht sind. Und einer, der sich dann Gedanken gemacht hat, wie man das nicht nur qualitativ, sondern quantitativ in unsere Zeit hereintragen kann, war Kepler. Der als erwünschtes Nebenprodukt die Keplerschen Gesetze gefunden hat. Dass die Planeten in Ellipsen um die Sonne fliegen, dass sie, wenn sie der Sonne näher sind, schnell unterwegs sind, als wenn sie der Sonne weit entfernt sind. Aber vor allen Dingen, wie wir schon gehört haben, das dritte Kepler-Gesetz, über den er fast 13 Jahre gebrütet hat, zum Teil auch während er in Linz war, setzt die Planetenbahnen zueinander in Beziehung und sagt damit aus, dass sie die Planeten gegenseitig brauchen. Das ist das Besondere und das Bedeutende, dass ihm nichts für sich alleine existieren und sein kann, sondern dass alles einander braucht. So fand er also diese Harmonielehre in den Abständen der Planeten zur Sonne und er hätte seine Erkenntnisse natürlich nicht besser niederschreiben können als die Harmonienlehre der Welten, Harmonices Mundi. Das gleiche gilt auch für die Musik und so weiter. Also wir finden das eigentlich wie einen roten Faden in der gesamten Natur. Struktur und Ordnung. Und dass es keinen leeren Raum gibt, dass die Natur ein Vakuum, eine Isolation verabscheut, das hat uns Parmenides schon so lange Zeit davor überliefert. Und Heraklit war eben jener, der von Pantarei und Henkalbrand sprach. Pantarei, dieses alles ist im Fluss. Das ist das einzig Beständige ist die Wiederkehr, ist der Rhythmus in der Natur. Und alles ist miteinander verbunden, Henkai Pan, alles also eins. Von ihm stammte dann auch der Spruch, die Empfehlung an die Politiker, schwäche niemals den Gegner zum Erhalt des Gleichgewichts der Kräfte und der Mächte. Das Gleichgewicht halten ist eine ganz wichtige Sache für uns. Aristarch von Samos haben wir schon heute angedeutet, als wir darüber sprachen, dass das heliozentrische Weltbild viel älter ist als Kopernikus, sondern dass das 220 Jahre vor unserer Zeit von ihm schon niedergeschrieben worden ist. Jetzt gehen wir ins 16. Jahrhundert und schauen uns kurz ein bisschen um, wie das 16. Jahrhundert ausgeschaut hat, welche Menschen dort eine wichtige Rolle gespielt haben, weil im 16. Jahrhundert, das war eine Zeit, die vergleichbar ist mit der Zeit, wo wir jetzt leben. Es war eine Zeit des Umbruchs. Das altgewohnte, konventionelle wurde revoltiert und erneuert. Erneuert aber in Wahrheit mit Dingen, die nicht neu waren unter der Sonne. So wie es Salomon sagte, nichts Neues unter der Sonne, sondern es ist einfach Altes wiedergebracht worden in der Renaissance. Und das war eine Zeit, die dominiert worden ist, politisch zumindest, in Europa von zwei Figuren. Karl V. und sein Sohn Philipp haben ein ganzes Jahrhundert miteinander dominiert. Es war die Zeit der Konquistadoren, es war die Zeit der, auch der Akquisitoren. Julius II. War ein großer Gönner und Mäzen in der Kunst, Santi lebte davon, Da Vinci zum Teil, aber Michelangelo im Besonderen, war einer, der sehr viele Kriege geführt hat, der auch zum Ablasshandel angeregt hat, wo dann irgendwann der Luther auf den Plan getreten ist und gesagt hat, damit hören wir jetzt wieder auf. Sobald der Taler in der Kasse klingelt, die Seele in den Himmel springt. Und da hat der Luther gesagt, das wollen wir erst mal sehen. Es war die Zeit der großen Humanisten, Thomas Morus, der unter einem Heinrich dem VIII., der aufgrund seiner vielen Begegnungen physischer Natur mit seinen Gespielinnen letztlich an der Lues erkrankt ist, an der Syphilis, das ihm das Gehirn erweicht hat, so sehr, dass er diesen großen Humanisten dann hinrichten hat lassen, nachdem ihm der ständig in seinem eigenen Auftrag den Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, König, da stehst du. Das ist das, was du gerade tust und machst. Und dieses Spiegelbild, das war so verzerrt für ihn und so grauenhaft, dass er was gemacht hat? Den Überbringer der schlechten Nachricht vernichtet. Denn damit zerspringt der Spiegel. Hinterher hat er es den Rest seines Lebens bitterlichst bereut. Aber zum Glück hat er eine intelligente, weise, gönnerhafte Tochter gehabt, nämlich die Elisabeth, die eine weltoffene war, an deren Hof in der Sprache der Renaissance gesprochen wurde, im Italienisch, wo sehr viele Philosophen und Wissenschaftler eingeladen waren. Giordano Bruno war auch dort. Und sie hat also sehr vieles von ihrem Vater wieder gut gemacht. Aber nachdem sie eine Frau war, wurde sie zunächst gerne mal begrüßt von Philipp II. Mit einem massiven Attacke über die Armada, vielleicht deswegen einfach nur, weil sie eine Frau war, so wie gesagt, wegen religiöser Unterschiedlichkeiten, wie dem auch sei. Es war eine Zeit, die extrem Bewegung war auf allen Ebenen, wo sich ganz viel getan hat. Und es war aber auch die Zeit der Esoteriker, würden wir heute sagen. Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Paracelsus. Menschen, die bereit waren, jenseits der fünf Sinne nachzuschauen, um die Welt zu begreifen, in der wir leben. Und es war die Zeit, wo diese Counterparts da waren, wie ein Galilei, der gesagt hat, alles, was nicht mit fünf Sinnen evidenzfähig ist, wird aus dem Weltbild hinausgeschmissen. Der lateinische Ausdruck, objektivieren. Objektare bedeutet hinausschmeißen. Und damit wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn ab diesem Zeitpunkt, und später dann noch verstärkt durch Descartes, der sagte, ich denke, also bin ich, wurde der Mensch reduziert auf das geistig-mentale. Und das, was die anderen Herrschaften uns vorgegeben haben, zu spüren, intuitiv zu arbeiten, zu empfinden, zu lieben, das wurde aus dem Weltbild gestrichen. Es wurde reduziert auf das mathematisch evidenzfähige. So sehr wichtig natürlich die Naturwissenschaft ist, mit all der Kraft, die sie hat, nämlich sie schafft uns Struktur, sie schafft uns eine Ordnung, sie gibt uns Kategorien und sie erlaubt uns überhaupt Räume zu schaffen, in denen wir uns bewegen können, so sehr ist sie eingemauert auf diese fünf Sinne. Und alles, was sie nicht fassen kann, verleugnet sie. Naturwissenschaft grenzt aus. Esoterik räumt ein. Das wären zwei kardinale Unterschiede, diese beiden Qualitäten. Und es war aber auch die Zeit der großen Renaissance-Maler, der Universalgenies, wie hier Da Vinci, Michelangelo, aber auch Johannes Reuchlin, der sich bemüht hat, die Erkenntnisse und das Wissen, die Weisheit aus der Kabbala in unsere Breitengrade hereinzuholen. Genauso wie Marsilio Ficino, der ja die Tabula Narrativa übersetzt hat und letztlich dann auch lesbar gemacht hat. Es war auch dann später die Zeit des Buchdrucks, wo das dann veröffentlicht worden ist. Luther hat die Bibel übersetzt. überhaupt einmal ins Lateine und dann ins Deutsche, sodass jeder sein eigener Pfarrer sein konnte. Also die Entthronung, die Entmachtung. Und ein bisschen eine ähnliche Zeit ist es doch auch jetzt her, wo wir genau, wo sich wieder einmal Naturwissenschaft, die Exoterik mit der Esoterik gegenüberstehen, anstelle, dass sie schauen, was das Gemeinsame ist, das gemeinsame Verbindende. Und letztlich zumindest, was die Astronomie und Astrologie anlangt, sich dazu bekennt, dass beide mit dem gleichen Substrat arbeiten, nämlich mit dem Licht der Sterne. Giordano Bruno sprach es lebhaft aus und sagte, dass die Sonne mit dem Planeten nur eines von Myriaden von Sternen ist, in einem Weltall, das keine Grenzen kennt, und hat uns dieses kosmozentrische Weltbild geliefert. Er wurde als Ketzer am 17. Februar 1600 am Campo di Fiori in Rom verbrannt, um 400 Jahre später vom päpstlichen Kulturrat rehabilitiert zu werden. Zum Teil. Deswegen zum Teil, weil auch er ein Vertreter der Seelenwanderungstheorie war, weil er sich auch selbst hier erinnern konnte. Aber das Bemerkenswerte ist, dass dieser Mensch, ohne durch eine Fernung geschaut zu haben, verschiedene Dinge vorweggenommen hat, für die wir erst jetzt mit den modernen naturwissenschaftlichen Methoden Evidenz finden. Er war einfach einer, der es schaffte, die Perspektive zu wechseln, wie er es brauchte. Von innen nach außen zu schauen, aber auch von außen nach innen. Er hat sich nicht verwirren lassen durch eine Reflexion einer konvex verwölbten und verzerrten Welt, sondern er konnte das auflösen und konnte verstehen, dass es sich nicht um ein Trugbild handelt, sondern um eine Reflexion dessen, was hier als Wahrheit kolportiert worden ist. Er war der Erste, der gesagt hat, aufgrund der Erdrotation ist die Erde abgeplattet. Das hat man später gefunden. Er war der Erste, der die Sterne als das erkannte, was sie sind, nämlich fremde Sonnen. Bis zu dem Zeitpunkt hin waren die Sterne für die Naturwissenschaftler sonderbare, nicht näher indifferente, differenzierbare und definierbare Lichter am Himmel. Wie wir gesagt haben, da wurde von der gläsernen Sphäre gesprochen, wo die Sterne eingelassen sind, wie eine Intarsienarbeit. Und er sagt, das ist Unsinn. Das sind lauter Sterne, das sind lauter Sonnen. Er war auch der Erste, der vorausgesagt hat, dass es sich außerhalb der Saturnbahn sehr wahrscheinlich weitere Planeten befinden würden. Und auf die Frage, wie kommst du dazu, Giordano, dass du sagst, die Sterne sind auch Sonnen, sagt er ganz einfach. Ein Universum, das so klein ist, wie wir es heute erlebt haben, Sonne mit dem Planeten, ist eines allmächtigen Schöpfers nicht würdig. Das kann nur größer sein. Das war die kurze Antwort, und die lange Antwort, die werden wir dann in wenigen Minuten dann noch gleich hören. Er kannte Naturgesetze und brachte sie uns bei. Er sprach von dem Gesetz Ursache-Wirkung. Er sprach von dem Gesetz der Resonanz und von der Erkenntnis, dass alles zusammenhängt, und brachte diese drei Dinge als erster gemeinsam zum Ausdruck. Ursache-Wirkung. Wenn ich das Glas nehme und fallen lasse, dann wird es wahrscheinlich kaputt gehen und Boden. Resonanz. Wenn ich einen CCD-Chip hinter eine Fotomaschine hänge, dann wird das Sternenlicht ein Resonanzphänomen am CCD-Chip auslösen, quantenmechanische Effekte werden ablaufen, oder anders gesagt, ich kann das Licht der Sterne abbilden. Aber auch nur deswegen, weil die CCD in Resonanz tritt mit dem Licht der Sterne. Ein CCD-Chip kann unmöglich in Resonanz gehen mit Röntgenlicht oder mit dem Infrarotlicht. So eine weitere. All Einheit, alles ist miteinander in Verbindung. Cosmic Web. Auch das wusste er. Umgekehrt auf uns Menschen, Ursache, Wirkung. Die Asiaten sorgen auf die Frage, die man sich so stört, wenn man sie fragt, Reinkarnation, ja, nein, weiß nicht. Na, wie hat mein Leben früher ausgeschaut? Dann sorgen die drauf, wenn du was wissen willst über deine früheren Leben, dann schau dir das jetzige ganz genau an. Ursache, Wirkung. Resonanzphänomen. Jemand begegnet einem Hund in der Natur. Der Hund kommt her und wedelt mit dem Schwanz ganz freundlich, und ein anderer Mensch begegnet einem und dem gleichen Tier und der Hund beißt ihn. Dann würden Sie sagen, ja, das ist ja kein vernunftbegabtes Wesen, das ist ja irgendwie dumm und so weiter. Aber in Wahrheit laufen da im Hintergrund Resonanzphänomene ab. Wir lösen in unserem Gegenüber etwas aus. Sie lösen in mir etwas aus, ich löse mit dem, was ich Ihnen erzähle und zeige, auch etwas aus. Nicht notwendigerweise das, was ich Ihnen gerne vermitteln möchte, sondern wir sind ja ungefähr, was nicht, 70, 80 Leute, damit haben wir 70, 80 verschiedene Wahrheiten und Welten. Und jeder hat seine eigene Wahrheit und lebt in seiner eigenen Welt. Wenn Sie als Astrologen, wie ich annehme, Menschen beraten aufgrund zwischenmenschlicher Zerwürfnisse, dann werden Geschichten erzählt, dann kommt vielleicht noch jemand Dritter hinzu und es wird berichtet, ja, und bei den Schwiegereltern löst es dieses oder jenes aus und die geben dann ihren Rat ab, dann tragen all diese Menschen ihre eigene Geschichte in die persönliche hinein. Es hat nichts miteinander zu tun. Generationenkonflikt hat zum Teil auch etwas damit zu tun, weil wir in Wahrheit immer viel zu laut sind und viel zu wenig sensibel und leise genug, um zu hören, worum es wirklich geht. Sondern greifen auf unsere eigene Datenbank zurück und hängen das dem anderen kleinen gegenüber um. Resonanzphänomen. Und Alleinheit ist einfach die Bewusstheit dessen, dass wir alle miteinander etwas zu tun haben. Ob es uns recht ist oder nicht. Ob es bedeutsam ist oder nicht. Aber es ist so. Und auf die Frage, wie Giordano Bruno das gemacht hat, darüber können wir an und gemeinsam nachdenken. Ich werde dann vielleicht mal zitieren, was er darauf sagte, auf diese Frage. Aber vielleicht abschließend gehen wir noch einmal durch die Sternenwelt hindurch. Denn das ist unser Ursprung. Da kommen wir alle her, miteinander, aus dieser Alleinheit. Diese Sterne haben vor Milliarden von Jahren Elemente produziert, die sich jetzt in unserem Körper wiederfinden. Wir sind Kinder dieses Sternenstaubs. In diesem Bild sehen wir Petroglyphen auf den Steinen in Chile. Diese Petroglyphen sind 10.000 Jahre alt. An jenem Ort, wo wir heute die modernsten Teleskope hingestellt haben, waren Menschen schon vor unserer Zeit dort. Genau ausgerechnet dieser Platz, wo Kulturgeschichte stattgefunden hat, wurde durch Zufall wieder erkoren, um erneut Kulturgeschichte zu machen. Auf astronomisch. Bevor wir schon von der Kronen und her sprechen. Willkommen zurück aus der postprandialen Dämmerphase. Ich habe ganz bewusst jetzt ganz wenig Musik verwendet, weil ich wusste, ob das der Vortrag um die Zeit sein wird. Vormittag haben wir das getraut, jetzt noch mal getraut. Okay, dann werde ich jetzt. Werden Sie vielleicht noch Fragen ausbrüten? Den Giordano Bruno suchen. Ich hoffe, ich habe den jetzt mit, sonst muss ich versuchen, aus dem Gedächtnis zu zitieren. Aber es gibt ja so schöne Schriften, auch heute noch. Also die Kirche hat sich zwar sehr bemüht, seine Schriften zu vernichten, aber sie sind natürlich nicht geglückt. Die guten Dinge dürfen überdauern, dürfen alles aushalten. Ich habe so schwere Angriffe. Und erst Ende der 60er Jahre sind seine Schriften vom Index genommen worden. Sehr lustig. Ich darf Ihnen das vorlesen. Also wir lassen uns noch einmal ein bisschen zurück, das 16. Jahrhundert, die Zeit des Giordano. Stellen uns vor, es gibt so ein schönes Zitat von ihm, wo er sich erinnert, dass er auf dem lieblichen Berg Cicala in der Nähe von Nola, das ist 2 Meilen entfernt von Neapel, in den Nachtstunden seine Zeit verbracht hat unter dem Sternenhimmel. Und dort hat er seinen Schülern den Sternenhimmel neu gebracht. Und wir müssen uns vorstellen, es war in einer Zeit, wo man vieles getan hat bei Nacht, aber ganz sicher eines nicht, nämlich hinausgehen, weil es gefährlich war. Nicht so sehr wegen anderer Menschen, die haben sich auch gefürchtet, sondern wegen der wilden Tiere. Aber das war für ihn kein Hindernis. Er ist auf diesen lieblichen Berg Cicala hinaufgestiegen und hat dort oben seine Beobachtungen angestellt. Und ich zitiere jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber es finde ich so schön. Daher möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten und wir haben noch genügend Zeit, bis wir um 16 Uhr im Deep Space dann weitermachen. Alle die Glieder durchströmend, ganz mit dem Leibe vereint, so durchströmet der Geist die Materie. Was ist denn die Natur anderes als die göttliche Macht, welche die Materie antreibt, die allen eingepresste und ewige Ordnung? Die Natur ist Gott in den Dingen. Gott ist das Unendliche im Unendlichen. Die Allgegenwart in allem. Nicht über dem Universum oder außerhalb desselben, sondern auf höchste Weise in allem anwesend, allem immanent. Wie die Einheit nicht außerhalb des Seienden, die Natur nicht außerhalb der natürlichen Dinge ist. Die Natur ist das ewige und unteilbare Wesen, das Werkzeug der göttlichen Vorsehung, mittels der ihr innewohnenden Weisheit wirkend und handelt. Da sie also dasjenige entwickelt, das sie unentwickelt in sich trägt, muss man die Materie als etwas Göttliches bezeichnen, auch als gütige Urmutter, Erzeugerin und Gebärerin der natürlichen Dinge, ja, als die ganze Natur selbst. Unter dem Begriff der Weltseele gilt es zu verstehen, wie sie die Verwirklichung von allem, das Vermögen von allem und ganz in allem ist, sodass zuletzt alles eines ist. Die Erkenntnis dieser Einheit ist Ziel und Zweck aller Philosophie. Gott fließt durch die Natur in den Verstand ein. Der Verstand wird durch die Natur zu Gott emporgehoben. Gott ist die Liebe, das Bewirkende, die Klarheit, das Licht. Die Natur ist liebenswert. Der Verstand ist liebend als ein Teil der Natur, der von Gott erleuchtet wird. So kommen wir zu einer würdigeren Anschauung Gottes und der Mutter Natur, die aus ihrem Schoße hervorbringt, ernährt und wieder aufnimmt. So erkennen wir, dass alles in der Natur beseelt ist und nicht wie manche lügen, dass die Materie nichts anderes sei als eine Jauchegrube chemischer Stoffe. Also ein ganz klares Bekenntnis auch zur Materie. Kommt uns auch ein bisschen komisch vor, ist ja nichts Besonderes für uns. Aber zur damaligen Zeit, wenn Sie sich erinnern, wurde die Materie, das Yin, würden wir heute sagen, das Weibliche, wurde verdammt und war verdammt. Die Frau wurde unter den Scholastikern oder auch unter dem Klerus, wie es der Dreckbeutel bezeichnet. Sie müssten aber einen Martin Luther auch hören, wie er über Frauen und den Hexen spricht. Der Martin Luther, der große Befreier, empfahl sehr wohl, dass man mit den Hexen ohne ein Gerichtsverfahren mit dem Scheiterhaufen neu kommt. Die Menschen damals, die Männer damals, waren irgendwie, aus welchem Grund auch immer, mit dem Yin, das sie in sich tragen, nicht zueinander gekommen. Und haben es nach außen tragen, indem sie versucht haben, das in sich zu vernichten. Giordano Bruno war anders. Giordano Bruno war einer, wir würden heute sagen, und da komme ich jetzt auf die Frage, die in der Pause auch gestellt worden ist, wie konnte er all das wissen und vorwegnehmen? Wie konnte er so sich hinstellen und sagen, die Sonne ist eines von Myriaden von Sternen in einer Welt, die unendlich ist. Wenn doch vorher ganz klar die Naturwissenschaft gesagt hat, da gibt es die Planeten bis zum Saturn, da gibt es die Fixsternsphäre, da sind die Sterne drin, das ist alles. Und Galilei sagte, naja, außerhalb ist der Primo Motore, der erste Beweger. Was ist das? Wie konnte so Giordano Bruno das sagen? Wir würden heute sagen, dass er sich hingesetzt hat und meditiert hat darüber. Er war einer, der einen sehr scharfen Verstand hatte und wusste, damit umzugehen. Insofern, als er wusste, was er mit dem Verstand kann und was er nicht kann. Das ist ungefähr so, wie es eine gute Idee ist, wenn ein Chirurg weiß, was er mit dem Skalpell kann und was er nicht kann. Wenn ich mit dem Skalpell auf die Idee komme, Reifen zu wechseln, wird der Ballerwartschaft verstehen. Naturwissenschaftler, nicht wenige Naturwissenschaftler, bei weitem nicht alle, nicht wenige Naturwissenschaftler wenden die Naturwissenschaft aus meiner bescheidenen Sicht nicht an, wenn sie sich von vornherein, a priori, ohne irgendetwas Näheres zu wissen, einer Sichtweise, einer Perspektive, nicht nur verschließen, das mag gut sein. Aber sie dann in eine aggressive, militante Haltung zu begeben, ist sehr vieles, aber nicht naturwissenschaftlich. Und Giordano Bruno hat sich eben hingesetzt und hat seinen Schülern gesagt auf die Frage, Meister, wie kommst du auf all das? Das klingt ja schön und das ist auch irgendwo romantisch und das ist auch toll, aber wieso weißt du das? So hat er, und das wird Sie als Astrologen interessieren, mit etwa 29,5 Jahren hat er sein Erkenntniserlebnis gehabt. Und sein Erkenntniserlebnis, das er bei, wir würden sagen, Meditation, Sie könnten auch sagen, Gebet, eine Versenkung, eine spirituelle Begegnung, wie Sie es auch nennen wollen, hat er Folgendes uns hinterlassen. Die Strahlen oder Pfeiler Apollons offenbaren die göttliche Güte und Einsicht, die Schönheit und die Weisheit. Dies geschieht aber erst, wenn jener vom Licht getroffene nicht mehr wie mit diamantener Oberfläche das Licht reflektiert, vielmehr durch die Glut und Wärme gleichsam aufgeweicht und bezwungen, in seinem ganzen Wesen selbst lichtartig wird. Dieses Licht ergießt sich ihm in einer Fülle und ersetzt sein Denken, welches dann ganz davon durchdrungen ist. Wer sich in solch einem geistigen Zustand befindet, verliert jegliche Zuneigung zu anderen Sachen, seien sie mit dem Sinn oder mit dem Intellekt fassbar. Und ich bekenne, begeistert und leidenschaftlich in diesem Zustand verharrt zu haben, jedoch anfangs noch nicht zu jener Reinheit und Einsicht gelangt zu sein, die mich später befähigt hat, zur Wohnstatt des göttlichen Lichts selbst zu werden. Endlich aber ließ sich die Liebe in den geheiligten Lichtern nieder. Und sie zeigte mir durch zwei intelligible Gestalten die göttliche Schönheit. Diese band mir nämlich durch die Sinngestalt der Wahrheit die Vernunft und erwärmte mich durch die Sinngestalt der Güte am Gefühl. So wurde das materielle und sinnliche Begehren überwunden, das vorher triumphierte, da es trotz der Vortrefflichkeit der Seele ungebrochen blieb. Nun konnten also jene Strahlen, welche vom erleuchteten und wissenden Geist also von der Sonne der Einsicht ausgestrahlt werden, leicht durch meine Augen eingehen, und zwar die der Weisheit, Entschuldigung, die der Wahrheit durch die Pforte der erkennenden Kraft, die der Güte durch die Pforte des Begehrens ins Herz, das heißt ins Grundwesen des Gefühls. Als ich so zum ersten Mal erwärmt und im Geiste erleuchtet wurde, da war jener Punkt erreicht, von dem es heißt, vicet instans, der Augenblick siegt. Der Augenblick siegt, von diesem Moment an bleibt der Schauende von einer unstillbaren Sehnsucht und Liebe zur Erkenntnis und zur Annäherung an das letztlich Unerkennbare erfüllt. Und wenn man das hört oder vielleicht auch liest, und vielleicht wollen Sie sich diese Literatur suchen, um das Reklamtexte im Internet leicht zu finden, dann lesen Sie es nochmals zu Hause, vielleicht an einem stillen Ort, Kerze brennt, eine angenehme Atmosphäre, Sternenhimmel vielleicht in der Nähe, und dann lassen Sie sich in diese Worte so richtig hineinsinken. Und wenn man das tut, dann versteht man, dass so ein Mensch auch bereit war, sich dafür umbringen zu lassen. Denn wenn man die Astronomen heute zu Giordano Bruno befragt, die nicht rauskommen und bekennen müssen, dass er das geschaut hat, was wir heute sichtbar machen können, so sagen sie, naja, er hatte halt einen Traum, er hatte eine Vision. Und ich frage dann, würden Sie sich für einen Traum oder Vision 7 Jahre in den Bleikammer der Engelsburg einstellen lassen? Würden Sie sich 7 Jahre desozialisieren lassen, kein Kontakt zu Ihren Schülern, zu Ihren Verwandten? Er hatte keine. Bei Wasser und Brot, das sicherlich verschimmelt war, im Winter pfeift es ein, es ist kalt. In einer Vision, in einem Traum? Ganz sicher nicht. Würden Sie sich für einen Traum auf dem Scheiterhaufen binden lassen, nachdem Sie vorhin gerädert worden sind? Die großen Gelenke sind luxiert worden, die Haut, die Muskeln abgeschabt, so wird es beschrieben? Ganz sicher nicht. Wenn da nicht etwas Gehaltvolleres dahinter steht, als nur eine Vision, eine Verrücktheit, ganz sicher nicht. Und wenn man das liest und erspürt ein bisschen, dann weiß man warum, weil es nicht anders ging. Weil es die Wahrheit war, die er halt einfach erkannt hat, in dieser spirituellen, meditativen Anschauung. Und er ist ein Symbol für viele Menschen, die das gemacht haben, und er ist auch heute zweifellos noch tot. Und er regt halt an, dass wir es genauso tun, regelmäßig der Natur begegnen, untertags und vor allen Dingen auch bei Nacht. Denn wenn wir den Soziologen Glauben schenken, und warum sollte man das nicht, die haben das untersucht, sind wir als moderne Menschen 1% des Tages im Freien. Den Rest der Zeit sind wir irgendwo drin, wie zum Beispiel gerade jetzt hier. Na, jetzt hier entsprechend drüber. Den Rest der Zeit sind wir drinnen, 99%. Und in dem 1% ist großzügigerweise schon alleine das Überqueren von Straße in der Stadt schon inkludiert. Wie viel Zeit bleibt übrig für einen Waldspaziergang? Wie viel Zeit bleibt übrig für die Begegnung der Sterne? Daher fördert uns der Bezug zur Natur überhaupt, geschweige denn für den Stern. Habe ich keinen Bezug zur Natur, habe ich keine Beziehung. Habe ich keine Beziehung, übernehme ich keine Verantwortung. Und deswegen haben so Menschen wie ein Giordano Bruno heute umso mehr Bedeutung und Gültigkeit mit dem, was sie uns hinterlassen haben. Und wenn wir gescheit sind, dann machen wir es ja noch. Und damit bedanke ich mich noch einmal fürs Zuhören. Danke.